Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mechthild Alpers, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen, der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website mechthildalpers.de. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fresh Up Your HR. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die Angst. Angst in Unternehmen. Spielt Angst in Unternehmen überhaupt eine Rolle? Wer hat da Angst vor was? Und welche Konsequenzen hat die Angst für unternehmerischen Erfolg oder Misserfolg? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Dr. Fouzier Melanie Alamir. Dr. Alamir ist promovierte Politikwissenschaftlerin und seit vielen Jahren als Beraterin tätig. Zu ihren Kundinnen gehören Regierungsinstitutionen genauso wie NGOs und Unternehmen. Ihr Schwerpunkt in der Beratung ist die Begleitung von Veränderungsprozessen im internationalen Krisen- und Konfliktmanagement genauso wie in der Entwicklungspolitik und bei Change-Prozessen in Organisationen. Außerdem ist Dr. Alamir Buchautorin und hat zahlreiche Beiträge in deutschen und internationalen Fachjournalen und Sammelbänden veröffentlicht. Liebe Melanie, herzlich willkommen.
Dankeschön, Mechthild. Ich freue mich.
Ich freue mich wirklich auch riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir darüber sprechen können, wie Angst in Unternehmen entsteht, welche Folgen sie hat und wie Unternehmen vielleicht auch eine Unternehmenskultur ohne Angst herstellen können. Im Unternehmenskontext von Angst zu sprechen ist ja immer noch ungewöhnlich, würde ich mal behaupten. Warum müssen wir deiner Meinung nach darüber sprechen?
Weil Angst ein ganz verbreitetes Phänomen ist, auch wenn sie als solche oftmals gar nicht erkannt wird. Also ich glaube, was wir alle kennen, sind so Situationen, wenn man sich nicht traut, was zu sagen vor einer Gruppe oder überhaupt auch vielleicht mal einen Dissens zu äußern gegenüber Vorgesetzten oder auch im Kollegenkreis. Das ist jedem bekannt, der oder die in Unternehmenskontexten unterwegs ist. Aber es gibt auch andere Manifestationsformen der Angst. Da kommen wir vielleicht später nochmal drüber. Und darum denke ich, ist es ganz wichtig, sich damit zu befassen, weil Angst in Unternehmen ähnlich wie bei Individuen, aber eigentlich noch viel weitreichender, Potenziale hemmt. Oder man kann auch sagen, Prozesse verlangsamt, allgemein eine Tendenz hat, Personen zu lähmen und damit überhaupt ihr Leistungspotenzial nicht ganz auszuschöpfen und so. Also Angst hat, vielleicht wollen wir da später auch nochmal drauf eingehen, Angst hat viele potenziell negative Konsequenzen für Unternehmen und Organisationen. Und deshalb glaube ich, ist es eine sehr gute Idee, dass wir uns diesem Thema heute widmen.
Wenn du sagst, Angst hemmt Potenziale, kannst du dafür ein paar Beispiele nennen?
Ja. Also ich habe es ja eben schon angesprochen, die Situation, die uns allen bekannt ist. Wir sind in einem Meeting, es geht um irgendeinen Prozess und man hat vielleicht insgeheim eine andere Meinung oder einen zusätzlichen Aspekt, der aber noch nicht ausgesprochen wurde. Man ist sich unsicher, ob man den nennen soll und am Ende entscheidet man sich dafür, ach, bevor ich das Risiko eingehe, es jetzt hier zu äußern und dann womöglich doof dazustehen, verschweige ich es. Und das als eine Haltung und als ein Mechanismus kann natürlich dazu führen, dass viele sehr gute Ideen auch einfach nicht verfolgt werden können. Das ist so ein Beispiel dafür.
Hast du noch ein Beispiel?
Ja, Aus so einem Mechanismus kann auch schnell in einer Organisation, je nachdem, welche Faktoren da auch noch mit dahin zuspielen, das können nationalkulturelle Faktoren sein, das kann aber auch vielleicht eine Branchenkultur sein oder so, kann also eine Organisation dann auch schnell so eine sogenannte Kultur der Stille entwickeln, wo quasi insgesamt eher eine Zurückhaltung und eben eine Angst herrscht, quasi alles, was nicht ganz sicher und abgesichert ist und alles, was abweicht vom Mainstream, auch der normalen Gedanken, einfach zu verschweigen. Das natürlich hemmt Innovationspotenziale. Aber wenn wir noch weitergehen, ist durch Angst, kann das Kooperationsklima deutlich leiden, indem es Misstrauen schafft. Angst kann auch zu Loyalitätsverlust führen, Risikoaversion erzeugen und Lernen behindern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, indem wir uns nicht trauen, spielerischer zu experimentieren, begeben wir uns um Lernchancen. Und in der Folge ist das natürlich für eine Organisation, je nachdem in welcher Branche, in welchem Kontext sie arbeitet, unter Umständen auch ein Hemmfaktor, um mit bestimmten Situationen, Stichwort VUCA-Bedingungen, also VUCA steht für volatile, unsichere, komplexe Situationsumfelder, in solchen Situationen einfach weniger schnell und gut anpassungsfähig zu sein. Also insofern kann Angst da auch Anpassungskapazitäten und Agilität behindern.
Würdest du sagen, dass Angst in Unternehmen in Deutschland weit verbreitet ist?
Ich glaube, es ist, also nun gut, nee, ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich glaube ja, ich kann aber nicht sagen, ob das eine deutsche Besonderheit ist, weil ich aus meiner eigenen Arbeit eher nicht westliche kulturelle Kontexte kenne, in denen ich gearbeitet habe. Und da ist es anders gelagert, aber auch sehr verbreitet, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Ich kenne jetzt aber beispielsweise keinen Arbeitskontext, sagen wir in Schweden oder Dänemark. Ich habe in den USA mal gearbeitet, aber nicht in einem Unternehmen, sondern in einer wissenschaftlichen Organisation und ansonsten vor allen Dingen in Afrika und Asien. Aber ich neige dazu anzunehmen, dass es ein ganz querschnittliches, generisches Phänomen ist.
Okay, du würdest keine wirklichen kulturellen Zuordnungen da machen.
Wäre ich vorsichtig. Mhm. Ich denke mal, das überlagert sich. Vielleicht kommen wir dahin auch nochmal drauf zu sprechen, weil dieser kulturelle Aspekt oder der interkulturelle, nationalkulturelle Aspekt, den finde ich sehr interessant dabei. Gerade wenn es darum geht, wie können wir ein Klima schaffen, was angstfreier ist. Also da denke ich durchaus, es gibt nationalkulturelle Kontexte, die es schwerer machen, ein angstfreies Klima zu schaffen. Aber ich wäre persönlich vorsichtig, da jetzt solche vorschnellen Zuschreibungen zu machen, ja.
Mich würde noch mal interessieren, was dich eigentlich dazu motiviert hat, dich näher mit dem Thema Angst in Unternehmen zu beschäftigen. Kommt es aus aus dieser internationalen Arbeit oder hast du persönliche Erfahrungen gemacht oder sagst du, das hat mich einfach interessiert, weil es so massive Auswirkungen hat?
Also zum einen ist es tatsächlich eine eigene Erfahrung. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, eine besonders traumatische oder schlimme, sondern einfach, das ist so eine durchgängige Erfahrung meines Berufslebens. Aber das war jetzt gar nicht das eigentliche Motiv. Und mein Weg zu diesem Thema war auch interessanterweise, also spannend, dass du das so fragst, war gar nicht über die Angst selber, sondern ich habe mich mit diesem Paradigma VUCA beschäftigt. Das geistert ja seit mittlerweile fast 10 Jahren, vielleicht ja, fast 10 Jahren, durch die Management-Diskussion und ist ja allgemein fast, wie soll ich sagen, darum sage ich auch, es ist ein Paradigma, ist ja fast unhinterfragt. Also es wird als gegeben hingenommen, die Welt ist VUCA, die Welt ist eben volatil und unsicher und komplex und mehrdeutig. Und ich habe mich ja mit diesem Paradigma kritisch auseinandergesetzt und versucht, da einen differenzierteren Blick rein drauf zu werfen und zu sagen, was ist denn genau VUCA und gibt es nicht auch Bereiche, die weniger VUCA sind oder vielleicht sogar gar nicht. Und in diesem Kontext ist natürlich ein Aspekt aufgetaucht, nämlich Unsicherheit, also VUCA-Umfelder machen auch Angst. Und insofern schien es erstmal, als sei Angst ein logisches Folgephänomen von VUCA-Bedingungen. Und bei näherem Nachdenken habe ich aber festgestellt, dass ich glaube, ja, VUCA-Bedingungen können Angst natürlich verstärken, aber ich denke vielmehr, dass dass Angst, wie wir eingangs schon gesagt haben, ein ganz querschnittliches Phänomen in Organisationen ist. Und im Grunde können wir ja auch sagen, also das ist jetzt vielleicht ein ganz kleiner philosophischer Exkurs, Angst ist eine Grundbedingung menschlichen Seins. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch angstfrei ist, und Angst ist auch nicht per se was Negatives. Angst warnt uns ja auch vor Gefahren, Angst kann ein Korrektiv sein, übereilt zu handeln, aber das ist ja hier gar nicht unser Thema. Unser Thema ist auch nicht eine pathologisch verstärkte Angst, die dann eher Gegenstand von Psychologie oder Psychiatrie wäre, sondern Angst als Phänomen in Organisationen ist ja etwas, was, und das ist das Spezifische dieses Themas für uns jetzt heute, was in der Interaktion zwischen Menschen, die in einem organisationalen Kontext interagieren, entsteht. Und eben auch deshalb auf die Organisation zurückwirkt.
Du hast angedeutet, welche Folgen Angst in Unternehmen haben kann.
Ja.
Du hast schon gesagt, die Innovationskraft ist gehemmt, Kreativität auch. Kannst du das für unsere Zuhörerinnen noch ein bisschen ausführen?
Ja, ich überlege, ob ich da noch mal ein paar gute Beispiele hätte. Also ich kenne selber, ohne da den Unternehmens- oder Organisationsnamen benennen zu wollen, weil ich glaube, es sind generische Erfahrungen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kenne ich genug Situationen, wie Angst auf verschiedenen Ebenen auftritt und sich manifestiert. Also ich fange mal an auf der individuellen Ebene. Da ist das, was wir eingangs schon gesagt haben, Leute fühlen sich gehemmt, also Mitarbeitende fühlen sich gehemmt, das, was sie eigentlich denken und zu wissen glauben, auch so zu sagen. Das ist, glaube ich, ganz normal und verbreitet, und das ist auch irgendwie was allgemein Menschliches, aber in einem Organisationskontext kann es eben auch dann schnell dazu führen, dass sie nicht gemäß ihren eigentlichen Potenzialen leistungsfähig sind. Dann gibt es aber auch Angst schon in Teams. Und da glaube ich, das kann reichen von einer vergifteten Teamatmosphäre, die kennt jeder, brauche ich glaube ich gar nicht ausführen, die dazu führt, dass einfach Prozesse mühsam sind, es ja gar nicht um die eigentlichen Sachaspekte geht, sondern um andere Aspekte, Absicherung, Politisierung, wie ich das nenne, also Machtspiele im Team und so, was dann natürlich letztlich auch wieder die Performance eines Teams einschränkt. Und dann gibt es aber auch noch Angst, und das finde ich auch einen sehr interessanten und wichtigen Aspekt, der quasi aus der Sicht von Führungskräften eine Rolle spielt. Also da kann das sein, Angst vor Reputationsverlust, Ich glaube, das ist ja sehr verbreitet. Angst vor Kontrollverlust, vor Verantwortungsübernahme, Angst in Konflikte zu gehen, auch wenn man weiß, es wäre notwendig, jetzt mal einen Konflikt auszutragen, Angst vor Machtverlust. Und bis hin zu den, sagen wir mal, eher noch greifbaren, aber aus meiner Sicht doch meistens fernliegenderen Ängsten, Angst, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren, wobei natürlich kann auch immer passieren, ne? Je nachdem, ob ein Verhalten abweicht oder so. Aber also das ist ein ganz breites Spektrum. Ist das ein bisschen greifbarer jetzt geworden für dich?
Ja, ich fand das auch ganz spannend. Ich habe vor kurzem einen Artikel dazu nochmal gelesen und da stand, okay, das kann man so vergleichen mit, was kostet es, wenn ich dies oder jenes mache, ne? Also wenn du sprichst von Reputationsverlust bis hin zur Kündigung, sind das ja Kosten, die entstehen. Also welche Kosten entstehen, wenn ich dies oder jenes mache? Also wenn ich jetzt meinen Kopf rausstrecke, im Team zum Beispiel, und äußere, dass ich den Ansatz in dem Projekt nicht gut finde und einen Vorschlag äußere, wie man es anders machen könnte. Aber der ursprüngliche Vorschlag kam von der Führungskraft. Und das kann natürlich sein, dass das dann hohe Kosten verursacht. Also ich könnte dann auf der Bad-Guy-Liste sozusagen stehen von der Führungskraft. Und das könnte Auswirkungen haben auch auf zukünftige Projekte.
Genau. Und ich glaube, vielleicht um das noch zu ergänzen, was ich eben schon aufgelistet habe und was du eben auch noch gesagt hast, ich glaube, wir können nochmal unterscheiden, oder ich unterscheide für mich. Es gibt Ängste in Unternehmen oder in Organisationskontexten, die haben fast alle, weil das eben die normalmenschlichen sind. Das ist so begründet.
Bitte? Zum Beispiel?
Ja, das ist eben die Angst, die du schon genannt hast, dumm dazustehen, irgendwie sich lächerlich zu machen, Angst auch natürlich angreifbar zu sein, indem man Schwäche offenbart. Aber ich glaube auch ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel Angst vor Ausgrenzung. Also gerade in Organisationen ist ja das Bedürfnis immer stark nach Zugehörigkeit und sei es nur zu einem Team und nach quasi auch Zustimmung und Anerkennung, und Angst, das zu verlieren, ist, glaube ich, ganz generisch überall immer da, potenziell. Aber es kann auch zum Beispiel sein Angst vor Veränderung. Veränderungen sind ja nicht immer und auch schon nicht für alle immer positiv besetzt. Und Angst vor Versagen. Ich glaube, das ist auch eine ganz normal menschliche Angst. Dann gibt es Ängste, die teilen viele, aber auch schon nicht mehr alle. Es ist so die Angst vor Abweichung. Das ist so ein bisschen verknüpft mit dem Angst, quasi Anerkennung zu verlieren, also einfach Angst, anders zu sein. Aber auch vielleicht konkret, je nach Organisation, Angst vor Sanktionen, wenn ich abweiche. Du hast es gesagt, im schlimmsten Fall meinen Job zu verlieren. Und dann gibt es eben die Ängste, die ich glaube, dass sie doch eher Führungskräfte betreffen. Aber nicht nur. Und das sind eben die, die ich erst schon genannt hatte. Machtverlust, Angst, Kontrollverlust, Angst vor Verantwortungsübernahme, möglicherweise auch vor den rechtlichen Konsequenzen von eigenen Entscheidungen. Muss man ja auch immer sehen, also bedenke ich zum Beispiel bei Ärzten. Und ein ganz interessanter Aspekt, der, glaube ich, in der Literatur nicht so oft erscheint, aber aus meiner praktischen Erfahrung kann ich da viele Beispiele zu nennen, Angst, dass etwas an einem vorbei passiert. Also dass man nicht eingebunden ist, dass man etwas verpasst. Und das ist wenn die der Wettbewerbscharakter in einem Unternehmen besonders groß ist, ist diese Angst dann auch, glaube ich, besonders groß. Also irgendwie Angst, den Kürzeren zu ziehen, Angst, eine Chance zu verpassen und so.
Und damit dann auch schlechtere Karrierechancen zu haben, ne?
Genau, das ist alles miteinander verknüpft, ganz genau.
Wir wollen ja darüber sprechen, was Unternehmen auch tun können, damit sie ein Klima der psychologischen Sicherheit herstellen können. Ich würde dich zuerst bitten, dieses Konzept der psychologischen Sicherheit einmal zu erklären.
Ja, das Konzept geht zurück auf eine amerikanische Organisationsforscherin, Amy Edmondson. Meines Wissens, wenn ich das richtig erinnere, hat sie das 91, also schon ein paar Jahre alt, entwickelt. Und sie beschreibt selber, dass sie da zufällig drüber gestolpert ist, was ich sehr spannend fand. Sie hatte eigentlich einen ganz anderen Fokus und ist eben zufällig auf diesen Aspekt Angst gestoßen. Und Edmondson sagt, dass psychologische Sicherheit gewissermaßen als Gegenentwurf von einem Klima der Angst, was wir ja eben schon versucht haben so zu umschreiben, ne? Wovor Angst und wie manifestiert das sich eigentlich? Und sie setzt dagegen dieses Konzept psychologische Sicherheit, von dem sie sagt, dass das ein Klima ist, in dem Menschen ohne Angst vor Scham oder Strafe zum Ausdruck bringen, was sie denken und fühlen und sich nicht verstellen. Und dann geht sie da nochmal ein bisschen drauf ein und sagt zum Beispiel, man kann es also, woran kann man es auch messen? Beispielsweise, man wird nicht lächerlich gemacht, ignoriert oder mit Vorwürfen belegt, wenn man etwas sagt, was jetzt vielleicht sogar fehlerhaft ist oder nicht in den Mainstream passt oder gerade mal in dem Kontext jetzt nicht so passend ist. Man wird nicht, man kann es erkennen, dass ein Klima psychologischer Sicherheit herrscht, dass Mitarbeitende es wagen, Unsicherheit und Unwissen zu zeigen und Fragen stellen, also Hilfe bitten.
Ja, wenn man es so ganz einfach sagen will, wenn Mitarbeiter einfach den Mund aufmachen, ne? Bei allen Anliegen, also wenn sie Verbesserungsvorschläge haben und auch wenn sie unsicher sind bei der Problemlösung.
Ganz genau. Mhm. Ingredient, was ist das auf Deutsch? Eine Voraussetzung dafür ist natürlich auch noch Vertrauen und Respekt. Und noch ein weiteres Kriterium, was sie anlegt, oder ein Indikator vielmehr, ist, dass Menschen bereit sind, ein Risiko einzugehen. Das geht auf das zurück, was du eingangs gesagt hast, diese Risikokalkulation. Ne?
Was kostet mich das?
Wie bitte?
Was kostet mich das?
Genau, was kostet mich das? Und selbst wenn mein Kalkül ist, naja, im Notfall stehe ich halt so da, als ob, dieser Beitrag war nicht so hilfreich oder dieser Beitrag war sogar vielleicht falsch, ist es trotzdem in meinem subjektiven Kalkül, sind es keine so hohen Kosten und der potenzielle Nutzen meiner Idee oder meines Beitrags ist höher als die potenziellen Kosten. Und eben, also quasi mit anderen Worten, Risikobereitschaft.
Stichwort Fehlerkultur, ne?
Genau.
Spielt da auch direkt mit rein, also dass ich halt, ich kann halt einfach sagen, das ist meine Idee, ich würde es so machen und kann dann in der Diskussion merken, okay, die Idee war vielleicht nicht so toll. Und komme dadurch aber eben nicht auf die Negativliste, sondern ich habe einfach einen Beitrag geleistet, was erstmal grundsätzlich positiv ist. Der hat jetzt nicht zur Lösung geführt. Wie ich gesagt habe, also das kommt nicht auf eine Negativliste, sondern ich habe einfach einen Beitrag geleistet.
Genau. Es geht also um letztlich eine offene Lernkultur. Also wenn man sich so die einzelnen Kriterien anschaut, ist das eigentlich für sich genommen auch gar nichts Neues. Und ich glaube, das ist letztlich je nach Branche natürlich unterschiedlich. Aber ich würde denken, zumindest auch so wie ich berate, nach einem modernen, zeitgemäßen Führungsverständnis sind es Aspekte, die man ohnehin empfehlen würde und annehmen würde. Also weil letztlich, und damit kommen wir schon zu der so ein bisschen in Richtung der Frage, was macht man da? Oder wie stellt man es her? Das ist ja eigentlich, heißt das ja, man ermuntert Partizipation, man begegnet seinen Mitarbeitenden mit Respekt, mit Wertschätzung, man versucht das, was da ist, produktiv aufzunehmen und positiv zu wenden und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich alles überhaupt nichts Neues. Was ich nur interessant finde, und deshalb finde ich dieses Konzept als einen Ausgangspunkt zumindest schon mal interessant, in der Praxis gewendet, finde ich, ist es jetzt gar nicht so, weist es auf gar nichts besonders Neues, aber als Konzept verweist es eben auf den Faktor Angst und das, finde ich, macht das wertvoll.
Ja, das richtet den Fokus darauf und genau, eben auch darauf, dass ein nicht modernes Führungsverhalten, wenn ich das jetzt mal so ganz global sagen darf, wirklich auch Konsequenzen hat und darum geht es ja, die ich auch messen kann. Also es ist dann halt eine niedrigere Produktivität, weniger Innovation etc. Und das finde ich ganz spannend, weil häufig ist das ja in der Führungsdiskussion und auch gerade in der Beratung eine Herausforderung zu vermitteln, warum Führungskräfte jetzt anders agieren sollten. Gehen wir dann noch mal ein bisschen tiefer rein, Melanie.
Ja.
Also würdest du jetzt eine Unternehmenskultur der psychologischen Sicherheit, an wen würdest du die erstmal aufhängen? Würdest du sagen, die Führungskräfte sind da in der Hauptverantwortung?
Meine persönliche Erfahrung ist, dass man den Ausstrahlcharakter oder wie soll ich sagen kann, den Vorbildcharakter von Führungskräften und von Führungsstilen nicht unterschätzen kann. Was überhaupt nicht heißt, dass jedes Individuum in einem Unternehmen oder einer Organisation auch eine Mitverantwortung trägt und letztlich eine Unternehmenskultur ja auch mitlebt und perpetuiert in gewisser Weise, aber tatsächlich glaube ich, Führungskräfte haben da nicht nur eine große Verantwortung, sondern auch einen sehr großen Spielraum, um die Chancen für mehr psychologische Sicherheit zu erzeugen oder die Bedingungen dafür zu schaffen und indem sie es vorleben und indem sie es selber anders machen.
Du hast ein paar Schlagworte genannt, ne? Also offen sein, erreichbar sein, einen partizipativen Führungsstil haben, nicht wirklich hierarchisch top-down agieren. Kannst du da auch noch ein bisschen konkreter werden? Also wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Führungskraft sprichst, die sagt, ja, würde ich ja gern machen, aber irgendwie kriege ich das bei mir im Team nicht hin. Was rätst du der Führungskraft?
Ich würde erstmal fragen, wovor die Führungskraft selber womöglich Angst hat. Weil oft ist es so, dass ein Verhalten, was quasi seitens der Führungskraft im Team dann Angst erzeugt, ein Reflex ist auf eigene Ängste. Und die können ja sehr, sehr, sehr verschiedener Natur sein. Das kann natürlich durchaus in die Kategorie fallen, wie wir sie erst besprochen haben. Ne? Ist das Angst, dass ich die Kontrolle übers Team verliere, dass ich meinen Status verliere, meine Machtposition? Oder ist es Angst, dass wir nicht gut genug performen? Also ich glaube, ich würde zunächst mal, das ist die eine Richtung, die Führungskraft ermuntern zu reflektieren, was genau erzeugt eigentlich für sie als Führungskraft Druck. Und was davon im zweiten Schritt gibt sie möglicherweise an das Team weiter. Und das ist natürlich, das ist nicht trivial und das ist sicher auch, also ich verkürze das jetzt total, das wäre wahrscheinlich eher das Ergebnis eines längeren Beratungsprozesses, dass man zu diesem Reflexionsschritt kommt, was gebe ich eigentlich weiter. Vielleicht wäre dann der unmittelbar nächste Schritt erstmal zu sagen, spiegel doch mal die Verhaltensweisen in deinem Team. Wie nimmst du es wahr? Und ist es das, was dir die Arbeit erleichtert? Ist es das, was du auch, was quasi mit deinem eigenen Führungsverständnis konform geht? Und ist es auch das, was nach deinem Verständnis zum produktiven Arbeiten und leistungsorientiert, aber eben wir haben ja auch immer normative Vorstellungen. Also es soll ja auch quasi Mitarbeiterzufriedenheit geben und je nachdem, ne, was die normativen Vorgaben dann noch sind.
Je nach Unternehmen.
Also ist das, was du jetzt mal ganz konkret wahrnimmst aus dem Team an Verhaltensmustern, ist es dem zuträglich oder nicht? Und da glaube ich, sollte man den Fokus auf Kriterien richten, die Edmondson auch schon entwickelt hat. Und die muss man, glaube ich, ein bisschen weiterentwickeln noch. Weil ich finde, Edmondson hat auch ein paar blinde Flecken. Aber bleiben wir erstmal bei dem, was ich finde, sehr, sehr gut entwickelt hat. Also zum Beispiel eben, das kann man durch ganz einfache Fragen, die kann man der Führungskraft auch an die Hand geben. Wenn ich als Führungskraft einen Fehler mache, wird das gegen mich verwendet? Wie fühle ich mich dann gegenüber dem Team oder vielleicht auch in der Peer Group? Mhm. Und solche Fragen könnten auch ans Team gerichtet werden, damit man mal eruiert, wie wird das im Team wahrgenommen? Oder wie ist das eigentlich? Sprechen meine Teammitglieder Probleme offen an? Habe ich das Gefühl, dass wenn der Schuh drückt, dass ich dann rechtzeitig oder frühzeitig überhaupt davon Kenntnis habe? Oder werde ich immer erst einbezogen oder adressiert, wenn wirklich die Sachen schon eskaliert sind? Das könnte ja auch ein Indikator sein. Oder wie verhält es sich mit Diversität in meinem Team? Gibt es da so eine Art Mainstream oder vielleicht so tonangebende Individuen, die auch ein bisschen dominant sind und andere, nicht nur andere Denkansätze haben und Ideen, sondern auch andere Art und Weise, sich zu artikulieren oder überhaupt zu agieren, ein bisschen an den Rand drängen. Das wäre auch noch ein weiteres Kriterium. Man könnte aber auch nach der Fehlertoleranz fragen. Also wie gehe ich selber mit Fehlern meiner Mitarbeitenden um? Was vermittle ich ihnen da und wie reagieren sie darauf? Was dann ein Indikator dafür sein könnte, ob ich vermitteln kann, dass es ist nicht schlimm, einen Fehler zu machen, sondern es ist schlimm, aus einem Fehler nicht zu lernen. Oder ob ich eher so vermittle, also man darf keine Fehler machen. Mhm. Oder zum Beispiel kann ich auch, ich glaube, das ist ein interessanter und auch ein nützlicher Indikator, ich kann gucken, wie weit untereinander Teammitglieder eigentlich vernetzt arbeiten. Also organisieren die sich selber, fragen sich um Rat, unterstützen sich gegenseitig, fällt einer aus, springt die andere ein und solche Sachen. Und insgesamt natürlich auch, das ist natürlich, das wird einem im Team wahrscheinlich nicht offen zurückspiegeln, aber da muss man, glaube ich, dann schon auch ein bisschen mal um die Ecke beobachten. Herrscht bei uns eine hinreichend wertschätzende Teamkultur? Mhm. Also ich denke, das wären Fragen und auch Aspekte, ich würde eher versuchen, einer Führungskraft den Blick zu schärfen für das, was eigentlich da ist. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Überhaupt dann auch sagen zu können, was da für Gegenmaßnahmen dann angesagt sind. Mhm.
Also erstmal den Blick schärfen, beobachten.
Ja, ganz aufmerksam beobachten. Ich glaube, das ist überhaupt eine ganz wichtige Tugend von Führungskräften generell, aber ganz besonders, wenn es um das Eruieren von Angst im Team geht.
Mhm. Auch über einen längeren Zeitraum beobachten. Also ich glaube, das kriegt die Führungskraft auch nicht in einer Woche raus.
Nee.
Sondern da braucht es verschiedene Situationen. Und das kann ja auch manchmal schmerzhaft sein. Ne? Also wir wollen ja nicht der Führungskraft unbedingt bösen Willen unterstellen, weshalb sie dann so ein bisschen eine Kultur verbreitet, in der eben keine psychologische Sicherheit herrscht. Sondern es kann ja auch einfach gelerntes Verhalten sein. Ne? Und das ist ja das Grundproblem, was ich immer wieder benenne bei Führung, dass Führungskräfte keine Ausbildung in Führung haben, also dass sie halt in der Regel fachlich wirklich gut sind, aber Führung nicht gelernt haben. Und Führung kommt dann so on the top. Und dafür gibt es meistens, oder meistens ist vielleicht ein bisschen zu mutig, aber ganz, ganz häufig keine Zeit. Und dann kommt das eben auch noch obendrauf und dann sagen Führungskräfte, ja, was soll ich noch alles machen? Das ist so dieses, dieses Grundproblem, was da drunter liegt. Mhm. Ich finde die Fragen total hilfreich. Also du sprichst mit der Führungskraft, legst die Fragen vor, da kommt so ein Denkprozess in Gang. Mhm. Und wenn die Führungskraft dann sagt, ja, also ich hatte ja schon so das Gefühl, bei vielen Fragen, meinetwegen auf einer Skala von 1 bis 10, habe ich beobachtet, wir liegen bei den meisten Fragen wirklich unter 5. Mhm. Und dann?
Ja, dann ist, glaube ich, nochmal eine genauere Analyse auch erforderlich. Und da würde ich auch ansetzen, um zu sagen, da greift aus meiner Sicht das Edmondson-Konzept ein bisschen kurz. Wie soll ich jetzt mal anfangen? Genau, also ich würde mal so sagen, vielleicht ist das vom Gedankengang her dann am besten nachzuvollziehen. Also ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück. Das ist eher ein analytischer Blick. Und ich komme dann gleich nochmal auf deine Frage, was dann, wenn die Werte unter 5 sind. Mhm. Also psychologische Sicherheit oder auch Klima der Angst ist ja durch sehr verschiedene Faktoren beeinflusst. Und es sind zum einen Faktoren, die in der Organisationskultur begründet sind, also Führungskultur, Kooperationskultur, Fehlerkultur und wir hatten ja auch schon gesagt, auch Landeskultur kommt damit rein, also zum Beispiel, ne, jetzt war ich 4 Jahre in Pakistan, Ehre-Schande-Kultur, Respekt vor dem Alter, Konformismus und solche Sachen, die spielen da ganz sicher auch mit rein. Und dann ist sie aber auch, und das ist etwas, was Edmondson aus meiner Sicht ausblendet, von strukturellen Faktoren beeinflusst. Also Angst oder eben psychologische Sicherheit kann durchaus auch beeinflusst sein von Personalpolicy, also zum Beispiel, habe ich für eine Beförderungspolicy in einem Unternehmen oder wie ist meine Vertragspolicy mit Blick auf unbefristete Verträge. Fast noch wichtiger, formelles und informelles Machtgefüge. Aus meiner Sicht, also zentral, nun bin ich Politikwissenschaftlerin von Hause aus und denke von daher vielleicht mehr als normal Organisationswissenschaftler auch immer in Kategorien von Macht oder schaue mir Organisationen auch unter diesem Aspekt an.
Was ich extrem wichtig finde.
Ich auch, genau. Und das ist zum Beispiel bei Edmondson ganz ausgeblendet, soweit ich es gesehen habe. Aber auch sowas wie Prozesse und Prozess oder Regeltreue. Mhm. Das kann auch Angst erzeugen oder umgekehrt eine geringe Prozesstreue kann eine Manifestation von Angst sein. Und dann gibt es noch ein paar andere Kriterien, die so, da müsste man dann natürlich genauer reinschauen in eine Organisation, so eine Anamnese einer Organisation machen gewissermaßen. Also wo bewegt die sich so auf dem Spektrum Nähe, Distanz und Kontinuität und Wandel? Mhm. Und also das meine ich jetzt mit strukturellen Faktoren. Und je nachdem, welche dieser Faktoren tatsächlich Angstauslöser sind, dann kann ich ja erst anfangen und um wirklich mir überlegen, welche Maßnahmen sind geeignet. Weil ich finde ganz wichtig, dass wir da auch nicht in ein Klischee fallen verfallen, weil ich das ein bisschen als Gefahr sehe bei Edmondson, wenn man sie so nimmt, wie es so daherkommt. Sie konzipiert ja psychologische Sicherheit hauptsächlich als etwas, was interaktionsbezogen ist, also quasi auf diese Kultur- und Interaktionsebene. Ja. Und da könnten wir leicht geneigt sein zu denken, aha, Also eine Organisation, jetzt sage ich mal ein Beispiel, eine Organisation, die im Bildungsbereich oder im karitativen Bereich arbeitet oder generell auf einem Feld, wo es sehr hohe normative Standards gibt, wie Respekt, Diversity, Gleichbehandlung und so weiter und so fort. Bei solchen Organisationen findest du ganz häufig ausgeprägte Diskurskulturen. Also da findest du auch schon aufgrund der Personalpolitik meistens eine hohe Diversität. Du findest also auch meistens sehr anspruchsvolle Kodizes an Verhalten, an Führungsprinzipien und so. Das heißt aber nicht, dass diese Organisationen deshalb weniger angstbesetzt sind. Und darum, das meine ich mit, man muss ganz genau hinschauen. Mhm. Also zum Beispiel in so einer Organisation gibt es Angst, die sich einfach anders manifestiert. Und da ist eben meine Kritik an Edmondson. Sie fokussiert nur auf Angst, die sich manifestiert als, ich mache den Mund nicht auf. Und es gibt aber eben auch andere Angstmanifestationen, wo zum Beispiel ein mangelndes Vertrauen unter den Mitarbeitern sich manifestiert, indem man die Prozesse politisiert. Also indem im Grunde jeder kleine Prozess überlagert wird mit Positionierungsbestreben, Machtbestreben und dann in der Folge dazu führt, dass man zum Beispiel sich nicht an Verfahren und Regularien hält, sondern alles immer wieder neu aushandelt.
Ich finde das einen wahnsinnig spannenden Aspekt. Du sagst, man muss Struktur auf jeden Fall mitdenken.
Ja, genau.
Wenn man wirklich psychologische Sicherheit herstellen möchte.
Mhm.
Ich würde es gern für unsere Zuhörerinnen noch so ein bisschen konkreter machen. Also
ja.
Struktur, du hast schon gesagt, Prozesse, Strukturen ist erstmal sehr abstrakt. Strukturen bzw. Prozesse, hast du gesagt, werden vielleicht überlagert von Positionierungsfragen. Kannst du da noch konkreter werden? Also noch ein paar Beispiele sagen, bitte.
Mhm. Überleg mal ein paar ganz konkrete Beispiele. Ja, das ist aus meiner eigenen Erfahrung in einer Organisation, in der ich lange gearbeitet habe. Es gibt da ein großes Set an Regeln und Handreichungen und so. Also das ist eine Organisation, die keineswegs arm an Regeln ist. Und trotzdem gibt es nicht, wie ich das aus anderen Organisationen auch kenne, das Vertrauen, dass alle sich an diese Regeln halten. Und in der Folge halten sich auch nicht alle dran. Es gibt einmal, also ich habe mir das für mich so zusammengereimt oder erklärt, dass es tatsächlich, dass der Kern ist, es ist ein mangelndes Vertrauen. Und es ist nicht ein Defizit an Regeln und Regularien. Also es gibt ein Defizit an Regeltreue. Und diese Regeltreue ist aus meiner Sicht eben begründet in mangelndem Vertrauen. Und wie schlägt sich das nieder im alltäglichen Arbeitssituation? Du hast einen Prozess, wo verschiedene Einheiten der Organisation zusammenwirken müssen. Und da geht es, also wenn quasi Regularien Treue herrschen würde, wäre es in der Regel relativ schnell klar, wer ist zuständig, wer hat die Federführung, wer initiiert, wer wirkt mit, wer arbeitet zu. In einer anderen Organisation, also der, von der ich spreche, wo eben das nicht gegeben ist, ist es im Grunde, das meine ich mit Politisierung, ist es ein Bargaining-Thema. Man handelt so ein bisschen aus, man tariert, es ist letztlich ein offenes Spiel von Positionierungsversuchen und ein Machtspiel. Und um mal zu sehen, ja, wer kann sich jetzt hier positionieren und ist das für mich jetzt so relevant, dass ich da jetzt quasi auf jeden Fall einen Punkt setze und so. Und dadurch werden einfach Prozesse unheimlich langwierig und man handelt sie immer wieder aus und du hast eine so deutlich erhöhte auch Kommunikationsaktivität, weil ja alles ständig wieder neu ausgehandelt werden muss, die Anzahl der Meetings, die dazu notwendig sind. Und das ist, finde ich, so ein Beispiel, wo man, wenn man eben nur mit den Kriterien von Edmondson rangehen würde, würde sagen, ja, tolle Organisation, ist ja total angstfrei. Ne? Jeder redet drauf, also nicht redet drauf los, das ist sicher nicht psychologische Sicherheit, aber jeder redet offen, was sie denken und so, und hohe Diversität und so weiter. Und da würde ich eben denken, halt, bitte genauer hinschauen. Angst manifestiert sich hier einfach anders. Oder ich würde es mal umgekehrt sagen, wir können auch ein umgekehrtes Beispiel nehmen, eine struktur- und hierarchielastige Organisation. Nehmen wir ein Ministerium oder eine Organisation, Polizei, Militär, solche Arten von Organisationen, von der wir wahrscheinlich klischeehafterweise eher annehmen würden, da herrscht eher ein starkes Angstklima. Meine Erfahrung und meine Beobachtung, und ich kenne da teilweise den Bereich sehr gut, ist genau das Gegenteil. Auch da muss man ganz genau hinschauen. Also aufgrund von bestimmten strukturellen Gegebenheiten in solchen Organisationen herrscht in manchen Aspekten eine deutlich weniger Angst als in anderen, weil einfach der Wettbewerb untereinander nicht so groß ist. Also durch dieses Zuständigkeitsdenken, Rollen und Zuständigkeiten und die nach meiner Erfahrung doch sehr weitgehende Regeltreue, ist im Grunde schon mal wenig Spielraum für dieses politisierte Bargaining, wenn es um einzelne Vorgänge geht. Und auch wenn es um Karriere geht, ist in der Regel, also oft sind es ja Organisationen im öffentlichen Dienst, das ist total transparent. Jeder weiß mit einer bestimmten Besoldungsstufe, wie eine Person eingestuft ist. Also man kann sich im Grunde fast sogar ausrechnen, was die bekommt am Ende des Tages. Mhm. Und die Karrierewege, also die Beförderungswege und so sind transparent. Das heißt, das würde ich auch eher sagen, ist sogar ein Faktor, der weniger Angst erzeugt. Was wiederum in solchen Organisationen, also gerade wenn wir über Ministerien sprechen, glaube ich, eher Angst erzeugt, ist beispielsweise das politische Umfeld, in dem sie ja in der Regel arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich, glaube ich, also eben, das ist eine Politisierung, nicht in dem Sinne, wie ich es erst gesagt habe, was ja eher so In-House-Policy bezeichnet, sondern das ist eine Politisierung, wo im Grunde Vorgänge ganz oft mit politischen Interessen, die Akteure betreffen, die auch außerhalb der Organisation relevant sind, wo wir es damit zu tun haben. Also, was weiß ich, wenn Angehörige eines Ministeriums sind ja oft auch Parteiangehörige und Themen oder Vorgänge dann sich im Lichte von Parteipositionierungen und Parteimachtspielen deshalb aufladen mit Interessen. Aber das ist eine andere Angst, mit der man auch mit den Maßnahmen, die Edmondson beschreibt, überhaupt nicht begegnen kann. Mhm. Darum meinte ich, ich glaube, man muss ganz genau hinschauen und ich wäre total vorsichtig, um jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen, die Werte liegen unter 5, jetzt 1, 2, 3 quasi die Edmondson aus dem Hut zaubern und sagen, okay, jetzt, sie hat ja da ein paar Vorschläge schon gemacht, was man machen kann, jetzt framen wir quasi eine neue Unternehmenskultur und ermuntern Partizipation, indem wir entsprechende Gremien aufsetzen und versuchen mal hier unsere Führungskräfte ein bisschen mehr auf Wertschätzung und Fehlerkultur einzustimmen. Also da denke ich halt, das wäre mein Hinweis, bitte nochmal genau hinschauen, was für ein Organisationstypus ist der, in welchem Kontext agiert der und ist das, was ich wahrnehme, tatsächlich eine Manifestation von Angst oder umgekehrt, wie manifestiert sich überhaupt Angst in diesem Kontext? Und kann ich auch dagegen was tun? Also nicht gegen alle Angstmanifestationen können wir was tun. Gerade wenn es um politische Macht geht. Mhm. Oder zumindest nicht so ohne weiteres. Mhm.
Finde ich einen super relevanten Punkt zu sagen, gut, guckt auf die Strukturen, die ihr auch habt. Also du hattest als Beispiel gesagt, die Karrierewege, wann kann jemand aufsteigen, auch Vergütungssysteme sind da ein relevanter Punkt. Und das auf jeden Fall mit einzubeziehen und eben nicht nur die Führungskraft dafür verantwortlich zu machen, dass sie jetzt ein Klima der Angst oder der psychologischen Sicherheit herstellen soll, sondern auch nochmal das aufzumachen und auf die ganze Organisation zu gucken. Genau. Super, super relevanter Punkt, der häufig vernachlässigt wird, finde ich auch. Es geht in vielen Diskussionen nur um Unternehmenskultur.
Genau.
Wobei eine Anmerkung habe ich noch. Du hast gesagt, teilweise gibt es Rollenunklarheit bei der Organisation, wo du auch gearbeitet hast, ne? Dass es dann so zu so einem Gerangel kommt oder so. Das ist ja was, was Edmonton auch schon mit einbezieht, ne? Dass sie sagt, Führungskräfte müssen wirklich auch eine Rollenklarheit herstellen für alle, damit es eben nicht zu diesem Gerangel kommt, weil sonst habe ich immer wieder Politik in Sachbearbeitung mit drin.
Ja, man kann das aber eben nicht nur mit Mitteln, die auf die Interaktionsmodi abheben, erreichen. Das wäre da mein Punkt, ne? Also du kannst das nicht, indem du eine andere Fehlerkultur ausrufst oder indem du Partizipation ermunterst, kannst du nicht unbedingt eine Politisierung in der Organisation bekämpfen. Ja, das stimmt. Bis zu einem gewissen Grade kannst du durch quasi Rollenklärung, ich würde auch sagen Prozessklärung, Flowcharts und also Stellenbeschreibungen und Abgrenzungen, ne? Wer ist wann wofür zuständig, wer macht was, kannst du im Grunde den Rahmen setzen. Ob sich die Leute denn aber dran halten, das kannst du nicht garantieren.
Dann gehen wir direkt in das Thema rein. Sanktionierungsmaßnahmen, das ist ja auch das, was viele Kritikerinnen sagen, ne? Also wenn ich so ein Thema Klima der psychologischen Sicherheit herstelle, dann heißt das ja im Prinzip, ja, jeder kann irgendwie alles machen, es gibt ganz viele Freiheiten, ich kann alles einbringen und ich habe irgendwie nicht mehr wirklich so ein Druckmittel, wenn jemand halt überhaupt nicht performt. Das ist das, was auch gerne Führungskräfte sagen, die eher ein Klima der Angst herstellen wollen. Aber natürlich, wie du gesagt hast, es braucht auch Sanktionierungen. Kannst du da nochmal so ein bisschen tiefer drauf eingehen, wann es auch die Möglichkeit zu Sanktionen geben muss und wie die aussehen sollten im besten Fall?
Also vielleicht zunächst nochmal das Missverständnis, möchte ich gerne nochmal auf das Missverständnis eingehen. Also psychologische Sicherheit ist nicht, dass alle nett zueinander sind. Ne? Also allgemeine Niceties und Konsenskultur, ne? Also Konflikte unter den Tisch kehren oder Toleranz für alles, anything goes, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, das ist es explizit nicht. Das sagt auch Edmondson. Es ist eher eine Kultur, die sachbezogen ermuntert, Ideen einzubringen, Widerspruch zu äußern, neue Wege zu gehen, einfach gedanklich neue Wege zu gehen, von dem, was eng vorgegeben ist, auch gegebenenfalls abzuweichen oder einfach darüber hinaus zu reichen. Und wann würden Sanktionen ins Spiel kommen? Ich glaube, also was ja dahinter liegt, darum hebe ich immer so sehr auf die strukturellen Faktoren auch ab, weil das ist einfach meine Erfahrung, das ist, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, woher das kommt, dass wir in ganz vielen Bereichen dazu neigen, strukturelle Aspekte zu wenig zu beleuchten und immer mehr so auf die Verhaltensaspekte abzuheben. Also zum Beispiel Prozesse und Regeltreuen. Also weil aus meiner Sicht ist ja psychologische Sicherheit, wenn ich ein Klima psychologischer Sicherheit erzeugen möchte, muss ich auch Prozesse formulieren. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Ich muss Klarheit in Rollen und Zuständigkeiten schaffen. Ich muss aber auch einen Rahmen an Prozessen schaffen, wie denn jeweils das Ineinandergreifen und Zusammenwirken zwischen den verschiedenen Mitarbeitenden zu funktionieren hat. Und ich denke, wenn diese Prozesse verletzt werden, dann sollte es ein sehr genau abgestimmtes, in Anführungsstrichen, Regime von Sanktionen geben. Also das würde ich ganz niedrig ansetzen und auch so im Sinne von Subsidiarität sagen, was im Team geregelt werden kann, soll im Team geregelt werden. Also beispielsweise nicht alles muss gleich an die Führungskraft gerichtet werden, ne? Oder weitergegeben werden. Also beispielsweise könnte man Mechanismen einbauen, wonach einfach untereinander stärkere Anreiz gegeben wird, oder man könnte das ermuntern, dass Mitarbeitende untereinander mehr darauf achten, werden Prozesse eingehalten. Verhalte ich mich regelkonform und prozesstreu, und das erwarte ich dann auch von anderen. Und nicht, dass dann jeder erste Regelverstoß oder eben Abweichung von einem Prozess gleich ein Blaming und Shaming nach sich zieht, aber zum Beispiel, dass sowas dann auch benannt wird. Das ist ja oft, glaube ich, gerade weil es eben so missverstanden wird, wenn wir alle nett miteinander sind und Dinge nicht kritisch ansprechen, dann fühlen wir uns sicher. Das, glaube ich, kann genau dann passieren, dass man eben Sachen nicht anspricht, ne? Also, und dadurch quasi auch keine Standards setzt. Das wäre so ein Beispiel. Also ich glaube, ich würde das staffeln von Prozess zu Prozess und eher versuchen, dass das quasi in dem Prozessgebäude selber angelegt ist, dass Mitarbeitende selber sich da kontrollieren und auch ermuntern, regeltreu zu arbeiten. Aber also eine wirkliche Sanktion, die jetzt zum Beispiel disziplinarische Maßnahmen oder so nach sich zieht und dann überhaupt erst die Führungskraft involviert, also da denke ich, da müssen natürlich dann schon, also da muss es, wie soll ich sagen, gravierendere Prozesse sein. Also wenn bewusst Informationen zurückgehalten werden, wohl wissend, dass eine andere Einheit oder eine andere Kollegin, Kollege dann nicht weiterarbeiten kann, wenn Falschinformationen gegeben werden, wenn einfach mit der Zeit auch bewusst gespielt wird, also dilatorisch Sachen so lange aufgeschoben werden, dass die anderen dann quasi nicht mehr damit weiterarbeiten können und so. Also ich denke dann, also wenn so dieser Faktor von quasi, da kommen wir auch schon wieder in Politisierung, wenn es eine bewusste Aktion ist, um Sachen zu konterkarieren. Aber wenn es jetzt einfach nur ist, Leute sind, die einen oder anderen sind ein bisschen schlampiger und die anderen sind ein bisschen, regelkonformer, da würde ich jetzt natürlich noch nicht Sanktionskeulen empfehlen, sondern das müsste eher eben durch solche Mechanismen, die dann in den Teams selber greifen, passieren.
Mhm. Was ich gerade super spannend finde, ist, dass du ja viel in Organisationen warst und bist, die sehr strukturiert und sehr prozessgetrieben sind.
Ja.
Ich finde es gerade super interessant, dass für dich Prozesse auch so ein großes Gewicht haben und Prozessverletzungen auch, wo ich sagen würde, es braucht eine bestimmte Festlegung von Prozessen, aber lass da auch so ein bisschen Luft rein, sonst kann Innovation auch wieder nicht stattfinden. Also um das richtig zu verstehen, wenn du von Prozessen sprichst, die festgelegt werden sollen, Wie eng sind die für dich gefasst? Also kannst du da vielleicht auch noch ein Beispiel sagen?
Das hängt, glaube ich, wiederum sehr ab von der Größe und Komplexität einer Organisation. Mhm,
genau.
Also ich stelle mir vor, ein kleines Unternehmen mit maximal 20, 30 Mitarbeitern, womöglich ein Start-up, was sehr schnell mit neue Innovationen auf den Markt bringt, kann da sicher auch hinsichtlich seiner Prozesse ganz anders agieren als eine komplexe bürokratische Organisation.
Genau.
Die notwendig Prozesse braucht, allein aufgrund der Komplexität. Ne? Also Prozesse reduzieren ja diese Komplexität oder machen sie überhaupt erst handhabbar. Also da denke ich, das kann man wirklich nicht generisch beantworten, sondern hängt sehr stark ab von einmal von der Komplexität und Größe der Organisation, zum anderen aber natürlich auch von ihrem Zweck.
Genau, also von ihren Aufgaben. Ne?
Ne, genau, also ein Dienstleister wird ganz andere Prozesse haben als eine Organisation, die zum Beispiel mit, weiß ich nicht, eine administrative Tätigkeit, eine Verwaltung zum Beispiel, zu leisten hat. Und wiederum anders als ein Betrieb, der praktisch produziert. Also ich glaube, da kann man gar keine generelle Regel aufstellen, aber allgemein glaube ich, Prozesse schaffen, um auf den Aspekt einzugehen, den du gesagt hast, können nicht zu viel Prozesse auch Innovation hemmen. Ich glaube ja eher, dass gute Prozesse den Rahmen schaffen, auch für Innovation und für Out-of-the-Box agieren. Aber es kommt eben tatsächlich auf die Qualität der Prozesse an.
Und würdest du dich von mir jetzt darauf festnageln lassen, zu sagen, okay, diese fünf Herausforderungen können tatsächlich mit psychologischer Sicherheit gelöst werden?
Ja, ich denke tatsächlich, wenn es um Herausforderungen von einem schlechten Klima in Teams geht und wenn da tatsächlich Angst ein wichtiger Faktor ist, dann kann das Konzept und eben auch die Maßnahmen, die Edmondson da vorschlägt, können da, glaube ich, sehr gut greifen. Also vielleicht, um die Maßnahmen nochmal zu beschreiben, also Edmondson schlägt eigentlich einen Dreiklang vor. Dass sie sagt, also neben den Aspekten, die wir schon genannt haben, natürlich muss man erstmal Respekt, Wertschätzung, Ermunterung, Fragen, Zuhören, ne? Das haben wir ja alles gemacht. Also wir denken jetzt mal, unsere Führungskraft hat diese Schritte schon durchlaufen und dann kommt sie dazu und überlegt sich, okay, ich möchte mit dem Konzept arbeiten, dann wird sie im ersten Schritt eine Bühne bereiten für das, also im Grunde Leitsätze formulieren, einen Rahmen framen sozusagen. Also zum Beispiel so eine Parole ausgeben wie Fehler sind akzeptabel und Fehler sind normal, statt man darf keine Fehler machen. Oder gute Mitarbeiter probieren viel und machen dabei auch Fehler und lernen dann davon, statt gute Mitarbeiter machen keine Fehler. Also sowas. Ne? Das ist auch gar nicht so besonders subtil. Solche Leitsätze kann man formulieren. Oder Lernen ist gut und ist besser als Fehlervermeidung. Und dann sagt sie, der zweite Schritt sollte sein, Partizipation zu ermuntern. Das hat auch verschiedene Aspekte. Also das kann reichen von dem Aufzeigen von der Relevanz des eigenen Beitrags für das Große und Ganze. Das kann aber auch natürlich beinhalten, dass man entsprechende Gremien einführt oder eben Prozesse und überhaupt Möglichkeiten eröffnet, wo Menschen ermuntert werden, dann auch zu partizipieren. Und dann, ganz wichtig, der dritte Punkt, sagt sie, egal was kommt, produktiv darauf antworten, es produktiv aufnehmen. Also zunächst immer die Wertschätzung und Dankbarkeit für einen Beitrag äußern, dann selbst wenn er in den eigenen Augen, also in den Augen der Führungskraft, nicht hilfreich ist, ihn auf jeden Fall nicht stigmatisieren und als Fehler abtun. Und dann differenzierter gucken, auf was für eine Art von Herausforderung kann ich wie reagieren. Also zum Beispiel, wenn jetzt Mitarbeiter im Grunde vermeidbare Fehler machen. Also was weiß ich, wir haben eine Prozesslandschaft und eigentlich sollte die jeder kennen, aber weil es immer so schnell gehen muss, werden so bestimmte Prozessschritte einfach überschritten. Da kann man dann Training und zum Beispiel, also erstmal nochmal Wiederholung dieser Prozesskenntnis, Training, mit Training ansetzen oder auch notfalls die Verfahren anpassen. Wenn es aber komplexere Fehler sind, zum Beispiel, muss man auf jeden Fall in eine Fehleranalyse einsteigen und könnte dann versuchen, ebenso das komplexere Zusammenwirken der verschiedenen Einheiten da zu verbessern. Und sie sagt, bei intelligenten Fehlern, die passieren, wenn zum Beispiel jemand eine gute Idee hatte oder jemand etwas ausprobiert hat und dabei aber vielleicht einfach auf den Abweg geraten ist, das sollte man sogar feiern. Weil letztlich ist genau das, sei genau das der Weg, um sich zu verbessern. Also diese Art von Maßnahmen, glaube ich, greifen dann, wenn wir es in Teams damit zu tun haben, dass da wo ja das Konzept auch ansetzt, wenn da die Interaktionsmodi irgendwie stocken und wenn tatsächlich Angst der Grund ist und nicht andere Faktoren. Das muss man natürlich auch ausschließen. In diesem Fall kann es helfen. Ich glaube, für ganz viele andere Aspekte, die auch mit Angst zu tun haben, zum Beispiel, dass eine Führungskraft Angst hat, Entscheidungen zu treffen oder sich tatsächlich von VUCA-Bedingungen überfordert fühlt, weil der Entscheidungsdruck so hoch ist, aber die Bandbreite an möglichen Entscheidungsoptionen so schlecht überschaubar sind oder weil ein sehr hoher Konformitätsdruck herrscht und so weiter und so fort. Ich glaube, für solche Aspekte, für solche Arten von Angst, da hilft psychologische Sicherheit wahrscheinlich nur begrenzt.
Ich würde super gerne noch tiefer tauchen mit dir.
Ja.
Nur uns fehlt die Zeit.
Ja.
Ich finde die unterschiedlichen Aspekte, gerade dieses Zusammenspiel von Struktur und Kultur, wirklich sehr relevant. Und da auch nochmal tiefer reinzugehen, fände ich total spannend, wie gesagt. Uns bleibt nur die Zeit jetzt leider nicht für diesen Podcast. Vielleicht machen wir einfach nochmal eine Folge. Ich werde auch ich werde verschiedene Artikel von dir, zumindest einen habe ich jetzt im Kopf, auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und auch nochmal so ein TED-Talk von Amy Edmondson, falls Zuhörerinnen so ein bisschen weiter gucken wollen zu diesem Thema.
Dann empfehle ich auch, das gibt es nämlich auch auf Deutsch, ihr Hauptwerk, das heißt The Fearless Organization oder die angstfreie Organisation gibt es auch auf Deutsch. Also das vielleicht kannst du das einfach mit als bibliografische Angabe mit aufnehmen.
Vielen Dank, Melanie.
Ich danke dir, Michtel.
Das waren wirklich interessante Einblicke. Wir sind jetzt auch ein bisschen über der Zeit, aber wer es bis hierhin geschafft hat, hat hoffentlich ganz viel Interessantes mitnehmen können. Ich glaube schon. Wenn Menschen dich erreichen wollen, dann würde ich auch deine Website einfach in den Shownotes verlinken.
Gerne.
Und denke, dass du dich auch freust, wenn Zuhörerinnen mit dir in den Austausch gehen.
Auf jeden Fall.
Wunderbar. Dann nochmal herzlichen Dank.
Ja. Danke dir für das schöne Gespräch.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben, oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello@mechteldeipers.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, eure Mechthild Alpers.